Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 82 hier beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir nehmen heute mal wieder in unserem wunderschönen Trainingszentrum in Kronau auf. Trifft es sich doch doppelt optimal, dass ich heute jemanden begrüßen darf, der sich hier seit Jahren schon bestens auskennt. An seinem freien Tag kommt er zu uns. Dankeschön dafür. Freue mich, David Moret ist da. Herzlich willkommen.
Dankeschön und ich freue mich auch hier zu sein.
Bist du wegen mir jetzt früher aufgestanden?
Ja, kann man so sagen, ja.
Es ist 11 Uhr.
Aber ich habe es auch gern gemacht.
Das hast du schön gesagt. Wir haben ja bereits in der letzten Folge mit Leon Zacharias über die Linksaußenposition gesprochen. Jetzt machen wir das Gespann komplett und starten auch direkt mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Jo, Löwen aktuell. Das heißt, an freien Tagen schläfst du länger?
Ja, so lange wie ich kann oder wenn ich halt einen Termin habe, dann mit Wecker, aber sonst meistens ohne Wecker und dann so bis 11 Uhr.
Endlich einer, der mich verstehen kann. Wenn man sonst hier immer nur diese ganzen Leute sitzen, ja, 6 Uhr bin ich wach und dann mache ich 3 Stunden Sport, dann esse ich meine 4 Kilo Hafermüsli mit frischen eingeflogenen Früchten. Du pennst einfach bis 11 und dann Nutella-Brot.
Früher war es immer Nutella-Brot, aber mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber... Ja, Nutella-Brot gehört auch mit dazu, sage ich mal.
Muss zwischendurch auch einfach mal sein. Ihr habt aber auch viel, es war viel los die letzten Tage, kann man sagen. Da muss man auch mal ein bisschen ausschlafen. Wir nehmen nämlich auf am Donnerstag. Es ist jetzt 11.08 Uhr. Und es ist 2 Tage nach unserem European League-Spiel in Kristianstad. War das dein erstes Auswärts? Also, ihr wart ja in Skopje schon, warst du schon mit dabei auch, ne? Wie war es für dich in Kristianstad?
Ja, war extrem cool, auch extrem kalt dort.
Ja?
Aber, ja, wir waren ja 3 Tage dort, hat viel Spaß gemacht, auch mit 2 Trainingseinheiten noch und dann das Spiel zu gewinnen, hat, denke ich, nochmal alles perfekt gemacht.
Haben die da schon, sind die da schon so kalt unterwegs?
Ja, also ich musste eine Winterjacke anziehen, dass es mir angenehm war.
Ich weiß gar nicht, wo ist denn Christ? Ist das am Polarkreis oder? Ich kenne mich ja, also was sowas angeht, kenne ich mich ja ehrlicherweise relativ schlecht aus. Kristianstad. Also ja, wir können uns auf jeden Fall schon mal auf Schweden einigen. Oh, das sieht aus, als wäre das hier so eine Bucht wie bei Vikings. Habt ihr da ein bisschen was gucken können oder eigentlich nur hin, Halle, Spiel, weg?
Eigentlich nur so, wir konnten dann nach dem Spiel abends noch ein bisschen raus, aber ich habe mich da dagegen entschieden, weil es schon relativ spät war und wir auch ein bisschen kaputt waren, aber ich glaube 1-2 Jungs aus der Mannschaft sind noch was trinken gegangen, aber auch, glaube ich, nicht mehr groß viel gesehen von der Stadt.
Okay. Kommen wir aufs Spiel. In der Anfangsphase haben wir uns, das muss man schon sagen, wieder mal überdurchschnittlich viele Fehler geleistet. Das ist momentan so ein bisschen das Manko der Rhein-Neckar-Löwen. Ist diese Anfangsnervosität leider momentan so ein bisschen drin bei euch?
Ja, ich würde sagen, in der Bundesliga hat es ein bisschen abgenommen, aber ich denke, weil es jetzt auch das erste wichtige Spiel in der Europa League war, dass da die Nervosität vielleicht noch ein bisschen da war bei manchen. Oder ich denke, bei allen ist die ein bisschen da mit dem Druck umzugehen, aber ich denke, trotz den Fehlern oder zu vielen Fehlern, die wir gemacht haben, haben wir es eigentlich noch ganz gut gemeistert am Ende.
Absolut. Die Wende kam in, ich glaube, 5 Minuten rund um die Halbzeit. Da habt ihr Kristianstad dann tatsächlich mal kurz in die Einzelteile zerlegt und dann lief es von da an relativ gut. Konntet ihr das dann so ein bisschen ab? Also was ist da passiert in dieser Phase?
Ja, ich glaube, das war ja direkt nach der Halbzeit, da, ich glaube, die Abwehr stand super, David auch mit seinen 17 Paraden super gehalten und dann haben wir, glaube ich, viele Gegenstöße auch gehabt, ein paar aufs leere Tor dann noch und ich denke, so haben wir dann den Vorsprung auch teilweise ausgebaut.
David spät mit 47%, das ist jeder zweite Ball, den er gehalten hat. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also vollkommen zu Recht, können wir an dieser Stelle auch mal ganz kurz sagen, herzlichen Glückwunsch, David spät, A-Nationalmannschaft beim Tag des Handballs. Mit Silvio Heidevetter. Das bin ich gespannt drauf, wie er sich in der A-Nationalmannschaft dann schlägt. Ja. Schon absoluter Wahnsinn, was er da gemacht hat. Geht dir das denn eigentlich auch so, oder merkst du auch selber für dich jetzt persönlich, dass du in den ersten Minuten von so einem internationalen Spiel vielleicht auch ein bisschen nervöser bist?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht nur international. Ich bin so vor jedem Spiel noch relativ viel nervös. Auch halt die Angst ein bisschen zu haben, jetzt sag ich mal, zu verkacken, weil als junger Spieler sollte man sich nicht allzu viele Fehler leisten, sage ich mal, auch wenn es oft heißt, ja, wir können ruhig Fehler machen, aber man will es halt so gut wie es geht vermeiden und dann macht man sich, sage ich mal, selbst ein bisschen Druck und ich denke, das wirkt sich dann auch noch auf die Nervosität aus.
Nachdem wir dann jetzt einen guten Start in die European League genommen haben, spielen wir am Sonntag gegen eines deiner Vorbilder? Deine alten Vorbilder auf der Trainerposition von Gummersbach?
Achso, also ich habe tatsächlich einen Trikot von ihm gehabt, damals von den Löwen. Und auch, ich glaube, habe die Autogrammkarte noch daheim, aber ich habe ja damals gesagt, ein richtig großes Vorbild hatte ich nie. Ich habe natürlich bewundere ich viele Linksaußen, aber mache da wieder so mein eigenes Ding, sag ich mal.
Naja, also wir haben ja schon auch noch einen etwas, wie ich finde, einen etwas größeren Linksaußen im eigenen Verein, der ja hier sogar noch aktiv rumläuft mit Uwe Gensheimer. Aber klar ist, Gudjon Vallo Sigurdsson, Wahnsinn, was der für eine Karriere hingelegt hat. Ich freue mich immer, ihn wiederzusehen, aber irgendwie, also nach dem letzten Mal, wo wir mit, ich glaube, 11.000 Zuschauern gegen die verloren haben, irgendwie oder 12, glaube ich, war sogar noch mehr, Gummersbach ist ein harter Gegner, ein harter Brocken, oder?
Ja, vor allem ja immer noch relativ neu in der Bundesliga und ich denke, vor allem, wenn sie zu Hause spielen, also sehr eklig und so wie man sieht dieses Jahr, ist, glaube ich, alles möglich in der Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen, deswegen ist jedes Spiel eine neue, schwierige Aufgabe.
Die Löwenfans wissen, wir haben da noch eine Rechnung offen. Holt euch auf jeden Fall noch Tickets. Sonntagsspiele sind bei uns ja auch eigentlich immer ganz gut besucht. Wir steuern auch schon auf eine sehr, sehr gute Zahl zu. Ihr solltet euch aber auf jeden Fall noch ein Ticket sichern. Wir wollen mit euch zusammen in der SAP Arena Gummersbach bestmöglich bespielen und am Ende die 2 Punkte bei uns behalten. Das muss das klare Ziel sein. Haben jetzt 4 Siege in Folge, haben sich so in so einen kleinen Rausch gespielt. Gehört aktuell zu den formstärksten Teams der Liga. Hast du dir schon ein Spiel von Gummersbach angeschaut?
Ja, also jetzt so, wenn man mal den Fernseher angeschalten hat, sage ich mal, habe ich mir ein paar Spiele angeguckt. Zum Beispiel gegen BAC habe ich, glaube ich, geguckt oder gegen jetzt Eisenach, wo wir verloren haben. Haben sie echt gut gemeistert und sind wirklich ein starkes Team und ich denke, wird eine schwierige Aufgabe für uns.
Ja, wir müssen zurück in die Spur finden. Ich meine, in Berlin, ich wüsste spontan nicht, wann wir das letzte Mal in Berlin gewonnen haben. Lange her auf jeden Fall. Das ist nicht so das Thema, aber klar, das Ding in Eisenach. Also ich fand, es war ein bisschen vorauszusehen, sage ich ehrlich, weil die einfach zu Hause richtig ekelhaft sind. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig ekelhaft. Habt ihr da mit Ohrstöpsel gespielt eigentlich? Also ich habe gehört, da war ordentlich was los.
Wäre vielleicht besser gewesen, war schon extrem laut. Ich glaube, Eisenach hat noch nie daheim verloren auch. Und dann, als da kurz vor der Halbzeit noch das mit Juri ist, wo dann die Halle nochmal richtig ins Spiel kommt, dann wurde es echt schwierig für uns, sag ich
mal.
Was
eine Szene. Also er springt Kopf voran in den Wurf von Juri. Also ja. Was hat er denn da erwartet eigentlich?
Ja, vor allem, ich glaube, er hat den Ball mit der Hand geblockt, nicht mal mit dem Gesicht groß. Und ich denke, auch wenn es mit dem Gesicht gewesen wäre, also mit Absicht wirft dem bestimmt keiner ins Gesicht von der Mittellinie. Deswegen war vielleicht ein bisschen zu viel Theater dann drumherum.
Sagen wir es so. Also ja, Vorhang auf, hier kommt der Zehner. Ja, also war schon, die Szene war wirklich komplett daneben. Ich finde, sowas gehört einfach in den Handball nicht rein, vor allen Dingen. Wenn es für dich ja auch gut läuft in dem Moment als Eisenach-Spieler, ja, ist immer schade, dass einige da dann den Turn nicht so richtig kriegen, aber am Ende geht Eisenach verdient als Sieger vom Platz, aber also ich glaube, da macht euch auch nur ein Vorwurf, wer wirklich nichts von diesem Sport versteht, wirklich, ehrlich, also ich finde, das war insofern voraussehbar, die sind saustark drin, die spielen zu Hause, die scheinen da ja wirklich alle irre zu sein in der Halle, was ja in dem Moment positiv auch gemeint ist. Ich meine, da habe ich auch Respekt vor, wenn es da laut ist in der Halle. Dann kann sowas einfach mal passieren. Also wir sind halt eben nicht Platz 1 und da fehlt es vielleicht auch noch so ein bisschen an der Festigkeit in der Mannschaft. Abhaken und weiter geht's. Wie wollt ihr wieder in die Spur finden am Sonntag?
Ja, ich denke mal, so wie du es gesagt hast, ein bisschen die Fehler zu minimieren und dann über gute Abwehr und Tempospiel dann immer einen Vorsprung ausbauen und es dann über das ganze Spiel halten, nicht nur über Phasen. Und ich denke, so können wir nicht nur am Sonntag gewinnen, sondern auch gegen jeden Gegner in der Liga.
Ja, das ist jetzt ein ordentliches Programm. Ihr habt am Mittwoch noch in Schweden eine Trainingseinheit gehabt, nachmittags dann zurückgeflogen. 7 Stunden war der Rückflug?
Ja, also ich glaube, wir sind noch von Schweden nach Dänemark gefahren zum Flughafen eine Stunde. Dann noch mit Verspätung alles, glaube ich, dann nach 3-4 Stunden in Frankfurt gewesen und dann nochmal eine Stunde zurück ans Trainingszentrum.
Hätte man ja auch Bahn fahren können, wa? Wäre auch nicht so viel schlimmer gewesen. Ja, hat man da das Gefühl, dass jetzt im Herbst schon die Saison an die Kräften zehrt?
Also es geht bestimmt ein bisschen auf die Kräfte, aber ich denke, uns allen macht es Spaß, jetzt auch international mitzuspielen und ich denke, das pusht dann einen nochmal und gibt Kraft, sage ich mal, und Motivation, dann jedes Spiel von neu 100% zu geben.
Es geht ja vor allem auch direkt weiter. Sonntag Gummersbach, Dienstag dann direkt Nantes. Auch da der Hinweis, wir spielen im SNP-Dome in Heidelberg. Der war gegen Skopje wahnsinnig laut. Das war unfassbar. Genau das brauchen wir gegen Nantes auch. Die sind eine laute Halle gewohnt von zu Hause. Aber denen wollen wir natürlich zeigen, bringen die wohl ihre Band mit? Boah, das finde ich ja witzig. Das weißt du wahrscheinlich noch gar nicht. In Nantes spielt immer bei den Heimspielen so eine Mariachi-Band? Ja, so eine Trompetenband irgendwie und feuert damit die Mannschaft an. Wenn die mitbringen, fände ich ziemlich cool, ehrlicherweise. Aber ansonsten freu dich aufs Auswärtsspiel in Nantes. Das ist ziemlich lustig. Aber auch hier kurz sei der Hinweis erlaubt. Holt euch da gerne noch Karten für. Die meisten haben ja sich schon so eine Dauerkarte geholt für die Spiele. Aber wir wollen natürlich auch international in der Gruppe ordentlich abschneiden. In der Liga sind es 9-7 Punkte, 6. Tabellenplatz. Wie würdest du den bisherigen Saisonverlauf einordnen?
Ich würde sagen, nicht so schlecht, vielleicht 1-2 Punkte, die man mehr holen kann, aber sonst nach dem, sage ich mal, ein bisschen schwierigeren Start, was ich jetzt nicht so schlimm fand, haben wir uns gut daraus gekämpft mit vielen Siegen in Folge und jetzt gegen Berlin ist ein Gegner, da kann man verlieren, man versucht natürlich zu gewinnen, aber ich denke, da gibt es Spiele, da müssen wir 2 Punkte holen, wie gegen Eisenach. Und die müssen wir jetzt in einem weiteren Spiel einfach wieder reinholen, sag ich mal.
Es gibt diese Floskel, Liga ist so ausgeglichen wie nie. Das wird jedes Jahr nochmal neu hochgesetzt. Ich finde aber auch zu Recht, ehrlicherweise. Weil es kann ja wirklich jeder jeden schlagen. Wetzlar schlägt auf einmal Kiel im Pokal als irgendwie Letzter oder so. Der BHC schlägt Melsung. Findest du auch, dass es immer wahnsinniger wird?
Ja, also ich finde vor allem dieses Jahr, ich glaube von Platz 3 bis Platz 13, 14, alle haben ihre 5, 6, 7 Minuspunkte und sind da gleich auf. Und ich denke mal, vor allem zu Hause kann jeder jeden schlagen. Deswegen kann man eigentlich kein Spiel richtig sagen, wie es immer ausgeht.
Ich bin gespannt. Die einzigen, die da so ein bisschen davon ausgenommen sind, sind ja tatsächlich Melsung und Berlin. Berlin noch ohne Verlustpunkte. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr dann soweit ist, dass einer von den beiden, die immer so ein bisschen belächelt werden, weil sie es nie schaffen, Meister zu werden, dieses Jahr auf dem Thron sitzen. Was denkst du?
Ja, also ich denke, Berlin hat jetzt eine richtig gute Startphase, auch einen richtig guten Kader.
Aber haben sie immer, muss man schon sagen. Haben sie ja immer eigentlich, ne?
Ja, aber machen schon richtig gut dieses Jahr. Und ich denke, wenn sie so weitermachen, wird es auf jeden Fall schwierig, sie zu schlagen. Aber die Chance ist bei jedem Team da, sage ich mal, die zu knacken. Und deswegen bin ich auch selbst mal gespannt, wer sich das Ding am Ende holt.
Lass uns mal ganz konkret auf deine bisherige Saison 23/24 schauen. Nachdem klar war, dass Uwe Gensheimer ja leider lange ausfallen wird, war schnell ersichtlich, dass du gemeinsam mit Leon das Gespann für links außen bilden wirst. Nach einer überzeugenden Vorbereitung kam ja direkt mal der Kracher gegen den THW Kiel um den Supercup in Düsseldorf. Wie war es für dich mit gerade mal 19 Jahren, jetzt direkt mal Teil eines solch prestigeträchtigen Duells zu sein? Ich meine, immerhin gab es da den ersten Titel der Saison zu gewinnen.
Ja, natürlich eine große Ehre, da das Vertrauen zu bekommen, da auf mich und Leon, sag ich mal, zu setzen und vor allem bei so einem Spiel dabei zu sein. Ich glaube, waren auch über 10.000 Zuschauer dann in der Arena und es ist natürlich mega geil, da vor so einer Kulisse zu spielen und man gibt natürlich sein Bestes, auch wenn es da, sag ich mal, gegen Kiel jetzt nicht so gut leider funktioniert hat, aber damit musste ich auch klarkommen und einfach weitermachen und den Kopf ausschalten.
Das war tatsächlich ein Abend, an dem Leon und du so ein bisschen euren Meister in Thomas Mirkwa gefunden habt. Wie lange war der Tscheche noch im Kopf? Ist er euch nachts noch in den Träumen erschienen?
Also versucht habe ich es natürlich so schnell wie möglich zu vergessen, aber nimmt einen natürlich schon mit, auch wenn man am Ende dann im 7-Meter-Werfen sogar verliert. Ja, ich denke, Der war natürlich noch ein bisschen im Kopf, aber ich habe davon ja nichts, wenn er in meinem Kopf ist. Deswegen habe ich den versucht, so schnell wie geht rauszuschaffen.
Das Schlimme ist, dass so Thomas Mirk war jetzt so ein geiler Typ. Das muss man mal ganz kurz fest. Ich kenne Thomas Mirk noch aus seiner Zeit, der hat ja auch mal beim ASV Hamm gespielt. Das ist einfach so ein freundlicher, netter Typ. Und das ist einer von diesen Torhütern, die mich zur Weißglut treiben, wenn sie gegen uns spielen, genauso wie Buric. Weil die einfach immer gute Laune haben. Ja. So, ne? Die halten den Ball und grinsen die ins Gesicht und meinen das gar nicht arrogant. Das sind einfach so nette Menschen irgendwie, wo man sich dann so denkt, Alter, ist jetzt nicht dein Ernst. Also vor allem der THW ja angereist mit großen Torwartproblemen. Mirk war ja dann klare Nummer 1, weil der junge Mann, der hinten dran war, die hatten dann ein riesen Torwartproblem und wir dachten so ein bisschen, könnte unser Vorteil sein an dem Tag. Und dann kommt der Mirkwa und zieht uns da komplett den Zahn. Also Wahnsinn. In diesem Fall mal ganz kurz Respekt an Thomas Mirkwa. Hätte, glaube ich, nicht jeder darauf gesetzt, dass der sich da jetzt auch in Kiel so durchsetzt als Torhüter und da jetzt gerade die Nummer 1 ist. Das ist nicht so schlecht. Umso überragender, wie du daraufhin im ersten Ligaspiel aufgetreten bist, in Göppingen. 8 von 9 Versuche, rettest den Löwen mit der letzten Aktion, dann Sekunden vor Schluss noch den Punktgewinn. Nimm uns mal mit in dieses Spiel und auch in deine Gefühlswelt. Wie schafft man es denn dann so zu reagieren? Wie hakt man das dann ab?
Also erstmal war es eine Riesenehre, sag ich mal, dass Sebastian mir dann auch den Start-7-Debüt, sag ich mal, gibt dann von der Saison. Also es hat mir schon mal ein Riesenvertrauen gegeben. Und ich denke, dann komme ich auch ganz gut rein. Das ist auch immer ein relativ wichtiger Punkt bei mir, sag ich mal, wie das Spiel von Anfang an läuft, wie der erste Wurf verläuft. Und dann, sag ich mal, wenn man direkt die ersten beiden trifft, dann gibt es natürlich einem ein richtig gutes Gefühl. Und dann habe ich da einfach so dran festgehalten und weitergemacht und bin da meine Gegenstöße gelaufen, habe dann auch ein paar einfache Tore bekommen und ich denke, so habe ich ganz gut ins Spiel gefunden.
Ja. Wie ist denn der Moment, in dem so eine Mannschaft dann jubelnd auf einen zurennt und wie sehr hofft man, dass nicht Janik Kohlbacher als erstes auf einem einschlägt?
Ja, das hofft man natürlich sehr.
Er ist ja auch meist nicht der Erste, der am schnellsten da ist, glaube ich. Ne?
Ja, also ist natürlich ein geiles Gefühl, auch wenn es im Endeffekt dann trotzdem nur der eine Punkt war. Aber ich sag mal so, ich bin da dann ein bisschen glücklich drüber, dass ich da dem Team verhelfen konnte, sag ich mal, da den Punkt mitzunehmen. Und ich denke, wir waren glücklich drüber. Immerhin einen, anstatt keinen Punkt mitzunehmen, sage ich mal.
Ja, der Spielverlauf war bitter, aber das machen wir nicht mehr auf. Das Spiel Göppingen machen wir nicht mehr auf. Es war erstes Saisonspiel, zumindest in der Bundesliga. Das kann durchaus mal passieren. So, jetzt kommen die richtig schweren Fragen. Weil du hast ja vorher ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich stelle die gar nicht, die schweren Fragen.
Bin ich ja mal gespannt.
Du weißt ja, die kommen gar nicht von mir, die ganz schweren Fragen. Die kommen von anderen Leuten. Boah, weil ich mal so durchgucke, wer so Fragen gestellt hat. Viel Spaß, hier ist die nächste Kategorie.
Löwen fragen Löwen.
Löwen fragen Löwen. Fragen über Instagram, aber viel spannender sind ja immer die Fragen aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld. Und wir starten mit einer Frage. Wir machen wieder lustiges Stimmenraten. Ich spiele sie einfach mal ab und sage nicht, von wem sie kommt. Ich glaube, den erkennt man ja eh sofort in der ersten Sekunde.
Hallo David, erstmal ganz liebe Grüße und viel Spaß im Podcast mit Kevin. Ich durfte dir auch eine Frage stellen. Es interessiert mich aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, da du es ja manchmal auch nicht schaffst, selbst auf dem Weg vom Internat rüber in die Trainingshalle nicht dein Handy wegzulegen und da ganz stark dabei bist, an deinem Handy zu spielen. Was sind denn aktuell die besten und tollsten Handyspiele, die es gibt? Vielleicht interessiert es auch unsere Hörer. Liebe Grüße, ciao.
So ein Handy-Nerd?
Nein, also natürlich, ich bin so, wenn man dann mal so von rechts nach links läuft, dann guckt man so auf sein Handy, aber oft sind, sag ich mal, keine Spiele.
Okay.
Aber so, wir haben so in der Mannschaft, so mit Philipp und Joel, haben wir da so ein bisschen Clash Royale gespielt, immer auch auf Auswärtsfahrten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so meine freie Zeit verbringe, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, ein paar Minuten ans Handy zu gehen, dann spielt man vielleicht eine Runde oder ist auf Instagram oder sonst was, aber sonst bin ich da jetzt nicht so drin, was da so im Trend ist bei den Handyspielen.
Gehörst du auch zu dieser Temptation Island? Ja, er nickt schon. Okay, alles klar. Nächste Frage. Auch den wird man, glaube ich, sofort erkennen, den Fragensteller.
Hallo Kevin, hallo David oder auch Möhre, wie ich ihn liebevoll nenne. Ich habe mal wieder die ehrenvolle Aufgabe, eine Frage stellen zu dürfen. Und da würde ich gerne auf ein Event eingehen, welches wir vor kurzem zusammen erlebt haben. Zwar waren wir da nämlich ganz schön essen, aber David hatte richtig zittrige Knie. Und ich glaube, es hat sich auch nicht so richtig gelegt über den Arm. Du kannst ja einfach mal ganz kurz erzählen, warum du so zittrige Knie hast und ob das immer so ist, wenn du essen gehst. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast und ganz liebe Grüße auch an die Fans. Ciao, ciao.
Ja, also erstmal danke für die Frage, Flipse. Und zwar hat mich Philipp eingeladen zu so einem Dinner in the Sky, hieß es. Und da ist so wie so ein Karussell mit so Tischen. Und es wird dann von so einem Kran hochgezogen, so, ich glaube, 50 Meter. Und deine Beine hängen halt so runter.
Boah.
Und da ich ja eh ein bisschen Höhenangst habe, sage ich mal, war es dann auch ein bisschen schwierig für mich, oben dann zu essen. Aber ich sag mal, die Angst hat sich ein bisschen gelegt nach den ersten 10, 20 Minuten, weil man war insgesamt eine Stunde dort oben.
Boah.
Also das Essen konnte ich teilweise genießen, aber war schon eine Überwindung, sage ich mal, für mich.
Aber weiß der das, dass du Höhenangst hast?
Ja, der
Warum macht der dann sowas?
Ja, ist ja natürlich schon ein cooles Erlebnis. Wer weiß, ob ich sowas nochmal im Leben machen kann. Und es war auf jeden Fall echt eine richtig coole Aktion von ihm, mich da, sage ich mal, einzuladen, ja, auch. Weil sein Vermieter, der hat so eine Kranfirma und der hat halt das hochgezogen. Und hat Philipp, so sage ich mal, auch freie Karten dafür bekommen. Und deswegen hat es einfach perfekt gepasst. Und dann
nicht schlecht.
Wird doch mal die Angst überwunden, sage ich
Was
mal.
Was gab's dann da zu essen? Es ist dann nicht voll windig? Suppe gibt's wahrscheinlich nicht.
Nee, es gab so Carpaccio als Vorspeise.
Aha.
Und so Hähnchen als Hauptgang.
Aha, okay.
Also es war auch wirklich richtig kalt dann oben. Also wir hatten Pullover an und sobald man 50 Meter in der Höhe war und es wurde dann eine halbe Stunde später, wurde es einem auch echt richtig kalt.
Geil. Nächste Frage.
Hallo David, hallo Kevin, ich hoffe euch geht's gut und ihr habt einen guten Podcast. Meine Frage an dich wäre, David, ich verbringe ja sehr gern Zeit mit dir und ich hoffe du auch mit mir. Ich erinnere mich an das letzte Mal, wo wir den ganzen Tag zusammen verbracht haben nach dem Training. Könntest du mal von unserem abwechslungsreichen Tag erzählen, was wir da so gemacht haben und wo wir da waren und was wir so getrieben haben. Genau, das ist, glaube ich, ganz lustig. Genau. Euch noch einen schönen Podcast und bis bald. Ciao.
David Spät.
Oh ja, also...
Hoff, dass du auch gerne mit ihm Zeit verbringst übrigens.
Ja, also ich verbringe tatsächlich gern Zeit mit ihm. Ja, also viel haben wir nicht gemacht an dem Tag. Ich glaube, wir waren 7 Stunden bei ihm daheim. Haben ungefähr davon 6,5 vom Fernseher verbracht. Haben, glaube ich, viel gezockt und auch ein bisschen Fernseher geguckt. Also war viel Elektronisches dabei, mehr nicht.
Ach so, ich dachte, jetzt kennen wir es richtig spannend. Nee. Eieiei.
Nee, also wir haben, also es war echt der Tag, wo ich, glaube am meisten gezockt habe. Und ich weiß auch nicht, was wir uns groß dabei gedacht haben. Sind zum Döner gefahren, haben uns einen Döner geholt. Sind dann zu ihm, haben, glaube ich, 4-5 Stunden gezockt, noch Temptation Island geguckt und dann,
ich dreh durch, ey. Es gibt so viele schöne Sachen im Fernsehen oder bei Netflix. Guck mal, eine coole Serie. Aber wie kommt man auf Temptation Island, ey?
Ja, das ist wirklich schon richtig geil.
Macht mich fertig. Das macht mich echt fertig. Würdest du denn da auch mitmachen?
Nee, das wäre mir ein bisschen zu viel.
Wer aus der Mannschaft würde da mitmachen? Wer würde da am besten hinpassen?
Ich würde jetzt Philipp sagen, weil der ist halt so eine Labertasche und
geil.
Der wird da, glaube ich, gut reinpassen.
Ja, stimmt eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke. Weil also vom Körper her, alle, gibt ja keinen in der Mannschaft, die Zeiten sind ja vorbei, dass wir da auch mal ein, zwei dabei haben, die einen normalen Körper haben, so einen normalsterblichen Körper. Ah, nächste, haben wir schon mal so viele Fragen bekommen? Nee, ne? Ich erinnere mich da auch nicht dran. So, der nächste ist Leon Zacharias.
Hallo David, hallo Kevin. Ich wollte Moré fragen, wie viele Stunden er am Tag an FIFA denkt. Danke und viel Spaß noch.
Ja, offensichtlich weiß man, dass du sehr viel zockst.
Ja, aber das wird auch einfach nur erzählt. Also die Tatsachen sind ja ein bisschen anders. Also mein Tag sieht eigentlich so aus, dass ich morgens ins Training gehe, dann Mittag esse, dann gehe ich meistens zu meiner Freundin und dann so gegen 10 Uhr, sage ich mal, wieder hierher. Und dann zocke ich vielleicht 1-2 Stunden und gehe dann schlafen. Und weil wir hatten ja damals das FIFA-Turnier im Trainingslager und da hieß es ja schon so, ah, ich sei so gut und was weiß ich. Und seitdem denkt einfach jeder, dass ich gefühlt 6 Stunden am Tag zocke, was jetzt nicht so der Wahrheit entspricht. Okay. Aber ich denke, ich spiele es vielleicht so 1-2 Stunden am Tag oder oft auch teilweise gar nicht. Und wie oft ich daran denke, eigentlich jetzt nicht groß, vielleicht immer so um 19 Uhr kurz, da kommen so neue, so SBCs heißt das da.
Was für Dinger?
Da muss man so, das sind so Challenges, um da muss man so, sag ich mal, ein Team zusammenbauen, um dann, sag ich mal, zum Beispiel ein Pack zu bekommen, wo man so Spieler ziehen kann.
Aha, und da okay.
Sitzt man manchmal um 19 Uhr da und denkt so, oh, hoffentlich sind heute ein paar geile Challenges rausgekommen, sag ich mal. Aber sonst denke ich jetzt vielleicht, während ich zock dran, aber sonst jetzt nicht groß. Okay.
Es ist schon ein Bild erkennbar, ne? Man hört die ganze Zeit nur immer am Zocken, immer am Handy.
Aber das stimmt nicht.
Ja, ist also doch gut, dann bist nicht. Du doch da. Kannst du doch jetzt eine Gegendarstellung machen.
Das wäre nicht auch schwach, dass wir das hier so unterstellen.
So, ja. Dann musst du halt mal auspacken über die anderen. Ja. Du wirst ja auch sicherlich noch genügend Möglichkeiten haben, auch Fragen zu stellen, ja, wenn die anderen zu Gast sind.
Ja.
So, jetzt muss ich wirklich mal gucken, ob man das hört. Unser Jugendphysio hat nämlich auch noch eine Frage gestellt.
Servus, Moré, mein Freund.
Oh, hört man doch ganz gut.
Ich mag dich ja wirklich, aber im Moment gibt es einen Grund, warum ich dir und deinem Linksaußenkollege ungern die Hand gebe. Vielleicht kannst du mal erklären, warum das so ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns heute Abend. Dein Lieblingsphysio Thilo.
So, ja, jetzt. Also, wenn Leon und ich uns immer so die Hand geben, dann knacken wir so unseren Daumen immer.
Boah.
Und Thilo hasst knackt zu werden, sei es sein Rücken oder was weiß ich, und dann sagen wir immer so, hey, Thilo, gib doch mal die Hand, und dann versuchen wir immer seinen Daumen so zu knacken und dann ist er richtig sauer immer, und ich kann euch das später mal zeigen.
Nee, danke. Ich kann das ganz gut selber, guck mal hier.
Oh, ja.
Aber
und ich glaube, deswegen gibt uns Thilo nicht so gern die Hand, weil ich habe einmal mitbekommen, hat es Leon bei ihm gemacht und hat er ihn, glaube ich, 3 Tage ignoriert. Aber einfach der Spaß, da muss man, muss es einfach machen beim Thilo. Oh. Irgendwann kriege ich es noch hin.
Ja, jetzt kommen die Fragen, die über Instagram reingekommen sind. Wobei die erste auch noch von einem Mitglied unseres Teams ist, zumindest in diesem Jahr ein paar Mal. Max Kessler hat eine Frage gestellt. Spielt in unserer Drittligamannschaft, war aber ja dieses Jahr schon bei 2-3 Spielen auch bei den Profis dabei. Wer ist der beste FIFA-Spieler im Team? Das Thema verfolgt dich.
Ja, ich würde sagen, Juri macht es schon nicht ganz schlecht. Für das, dass er, glaube ich, wirklich fast gar nicht spielt, hat er da uns schon manchmal abgezogen. Sonst, also ich glaube, Kessler ist auch schon ein echt guter Spieler. Und ja, ich würde sagen, das sind so die Top 2.
Okay. Laurin und Dave, beides Junglöwen, wollen wissen, wie war das Internatsleben und wen magst du aus dem Internat am liebsten, am meisten?
Also ich mag natürlich alle aus dem Internat, vor allem in den 3 Jahren, wo ich dort war, hatte ich wirklich gute Freundschaften und es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Also die ersten beiden Jahre saß ich, glaube ich, relativ nur im Internat rum und bin vielleicht manchmal weggegangen, sage ich mal, aber dann, wenn man ein bisschen aus sich rauskommt, kann man hier wirklich schon richtig viel in der Umgebung machen. Und jetzt, sage ich mal, wen ich jetzt am meisten mag aus dem Internat, da will ich jetzt keinen hervorheben, sage ich mal.
Auch nicht Laurin und Dave? Ich glaube, dass der Zwinker-Smiley da hinten dran, glaube ich, bedeutet, dass...
Nee, also ich habe mich ja wirklich mit allen gut verstanden, war auch mit Jo und Gianni damals auf dem Internat, dann mit David und habe da, glaube ich, wirklich richtig viele Jungs kennengelernt. Ja, natürlich gehört da Laurin mit dazu, den ich sehr gerne mag, auch weil ich, glaube, 2 Jahre mit ihm im Zimmer war. Aber sonst eigentlich wirklich habe ich jeden gern gemocht und bin mit jedem gut klargekommen.
Hanna fragt, warum die Nummer 15?
Ja, mein Papa hat ja früher auch Handball gespielt und der hat auch 15 gehabt und deswegen habe ich gedacht, das übernehme ich einfach mal.
Oh, das finde ich schön. Laura, die Frage zahlt da vielleicht auch drauf ein. Wer war dein Kindheitsheld?
Ja, also jetzt so handballerisch, so wenig so verfolgt.
Ich habe jetzt auch nur die Frage hier so, wie sie steht. Wer war dein Kindheitsheld?
Keine Ahnung, vielleicht meine Eltern, weil ich mit denen richtig viel erlebt habe und die mich bei allem unterstützt haben. Auch so, ich habe damals auch Fußball gespielt, haben mich überall hingefahren, auch teilweise mal 40 Minuten ins Training, dreimal die Woche. Und ich denke, das hat mir relativ viel ermöglicht. Deswegen bin ich da auch auf jeden Fall dankbar und würde das, sage ich mal, als meine Helden bezeichnen. Mhm.
Felix fragt, wie oft bist du noch in Ottobeuren?
Ja, also Ottobeuren, da wohnen meine Eltern, da komme ich her, bin ich aufgewachsen. Ich würde sagen, also auf jeden Fall immer über Weihnachten und sonst so, vielleicht wenn man ein Wochenende komplett frei ist, eigentlich immer. Sonst halt zwei, dreimal, wenn wir mal, sag ich mal, drei, vier Tage frei haben, gehe ich eigentlich immer nach Hause, weil so viele Möglichkeiten haben wir, sag ich mal, nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht oft und läuft so auf die 5-6 Mal im Jahr raus ungefähr. Mhm.
Die Nicole fragt, in welchem Film oder in welcher Serie hättest du gern eine Rolle gespielt? Und eine Antwort ist jetzt verboten, sag ich nur voraus.
Also ich habe damals richtig gern Prison Break geschaut.
Oh ja,
geil. Auch wenn es zwar mit so Verbrechern ist, aber ich denke, allein schon dieses mit dem Ausbruch und was da alles dahinter steckt, ist schon richtig geil. Und ich glaube, das wäre schon richtig interessant, da dabei zu sein.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die Sendung, die Serie ist schon relativ alt.
Ja, ich habe es auch schon dreimal geguckt. Ich glaub,
echt jetzt?
Ja, ich glaube, David hat mir das damals empfohlen und die ist ja auch, was hat die, glaube ich, 3 Staffeln oder 4 und mit richtig vielen Folgen. Aber ich könnte sie, glaube ich, auch nochmal gucken, weil es immer wieder bewundernswert ist, sage ich mal.
Geil, Prison Break. Hätte ich jetzt mit allem gerechnet, damit jetzt aber nicht. Guckst du generell viele Serien auch oder eher weniger?
Ich gucke so momentan eher so Miniserien mit so 5 Folgen, weil ich mag es nicht so gern, wenn ich weiß, ey, ich habe noch 100 Folgen vor mir und dann bin ich gerade mal bei der ersten. Deswegen entweder Filme oder so Mini-Dokumentationen oder sowas.
Das ist bei mir genau andersrum. Ich finde es total geil, wenn ich eine Serie anfange und ich sehe, boah, geil, da gibt es noch 10 Staffeln von. Feiere ich total ab.
Ja, also ich glaube, wenn man so richtig, oft ist ja so bei der ersten Folge, entweder man wird so richtig geflasht oder man denkt sich so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und ich glaube, oft ist es bei mir der Fall und dann sehe ich es irgendwie nicht richtig ein, da jetzt nochmal mich, sag ich mal, eine Stunde oder so hinzusetzen und zu hoffen, dass es mir jetzt besser gefällt. Okay. Aber wenn es dann wirklich mich richtig flasht, dann, ich habe auch so, zum Beispiel Prison Break ist ja auch richtig lang.
Ja, ja.
Und da habe ich mir so von der ersten Folge an schon gedacht, boah, so, das könnte echt richtig geil werden. Aber, ja.
Welche Mini-Doku-Serie hast du zuletzt geguckt?
Ich habe OxyContin hieß es. Das ist so eine Dokumentation. Das ist so, das war so eine Tablette, so eine Medizin, als Medizin gedacht. Und davon sind dann Leute, sag ich mal, abhängig geworden. Mhm. Und ist dann so wie so eine, sag ich mal, eine Droge. So. Und da wurde so dokumentiert, wie die das so halt dagegen gestanden haben, sage ich mal, dass es sich jetzt nicht als Droge verbreitet, sondern nur als Medizin genutzt wird.
Krass, okay, weil ich gucke das auch ganz gerne. Ich habe jetzt die letzte, die ich jetzt gerade geguckt habe, war diese, wo es diese Jewel, diese.
Ja,
hast du auch schon gesehen?
Ja, habe ich auch geguckt.
Also ist schon interessant. Diese kleinen Mini-Doku-Serien sind schon relativ interessant. Es gibt ja auch irgendwie Aufstieg und Fall von dieser alten Basketballmarke And One, fand ich auch sehr interessant. Mhm. Dokus sind gucke ich dann da auch schon relativ gerne, aber mir ist es zu kurz, ehrlicherweise. Ja. Hast du schon die neue Mini-Doku gesehen von David Beckham?
Nee, aber die wird mir vorgeschlagen.
Boah, die musst du gucken, die ist richtig geil. Muss man, also auch von manchmal geht ihr ja hier aus dem Podcast auch raus und habt eine kleine Empfehlung. Beckham, die Doku-Serie ist richtig, richtig, richtig geil. Der Typ ist auch echt cool, muss man wirklich sagen. Nicht schlecht. Nächste Frage. Diana, mit welchen Gefühlen gehst du an den 7-Meter-Strich?
Ja, also eigentlich bin ich damals mit einem echt guten Gefühl gegangen, weil ich habe auch in der Jugend habe ich relativ oft 7 Meter geworfen, wobei es dann, sage ich mal, vor vielen Zuschauern und bei einem Torhüter, der ein bisschen andere Statur hat, nochmal was ganz anderes. Aber zum Beispiel gegen BHC habe ich mir da nicht so groß viel Kopf gemacht, aber eigentlich macht man sich auch keinen Kopf, weil das Problem ist nur, viele denken, das soll ein sicheres Tor sein, aber es ist oft gar nicht so einfach, wie man sagt, sage ich mal, ein Tor zu werfen. Aber eigentlich mache ich mir da keinen Kopf, weil das ist, sage ich mal, auch eine große Chance, sage ich mal, noch immer mehr Tore zu werfen. Mhm. Was man natürlich auch geil findet, immer, sage ich mal, viele Tore zu werfen, auch wenn es darauf jetzt nicht groß ankommt, aber da auch die Chance zu bekommen, sage ich mal, einfache Tore zu werfen und so, das gibt einem, sage ich, eher mal ein gutes Gefühl, anstatt so Nervosität oder sowas.
Es ist ja, also muss man denn auch, spürt man den Druck, als Außenspieler auch gute 7 Meter werfen zu müssen? Weil es ist ja schon so ein Außending, muss man ja schon ehrlich sagen. Ich meine, wir haben ja mit Juri, das ist ja eher noch eine Ausnahme, dass ein Rückraumspieler jetzt so in der Breite 7 Meter wirft.
Ja, also ich denke, jeder Außen kann irgendwie gute 7 Meter werfen und aber ich denke genauso wie jeder Rückraumspieler auch 7 Meter werfen kann. Ich denke, da kommt es nicht so groß auf Trickwürfe oder sonst was an. Da muss man den Torwart angucken und ich glaube, das kann jeder Spieler, aber oft gibt man da halt den Außen das Vertrauen, aber ich denke, so richtige Thematik dahinter gibt es jetzt nicht, weil im Prinzip kann jeder von 7 Metern ein Tor werfen. Da
ja, geht wahrscheinlich so ein bisschen um den Rückzug. Könnte ich mir auch vorstellen, dass halt dann die Außenspieler jetzt vielleicht nicht zwingend sofort hinten gebraucht werden. Wichtig ist erstmal, dass der Innenblock wieder steht. Spannend. Karl fragt, wo hast du deine Hochsprungkünste gelernt?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, es kommt doch teilweise vom Krafttraining hier. Da wird ja nicht, sage ich mal, nur Kraft trainiert, sondern auch Schnelligkeit und sowas. Und ich denke, daher kommt relativ viel und sonst halt viel Training. Und dann kommt es. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso ich jetzt teilweise manchmal so hoch springe, aber ich denke mal, Großteil kommt vom Training auf jeden Fall.
Finnsurfer, das muss ich kurz, also nicht Windsurfer, sondern der Finnsurfer. Was würdest du beruflich machen, wenn es nicht Handball wäre?
Ich wollte ja jetzt Architektur anfangen zu studieren nächstes Jahr. Deswegen, ich finde sowas ganz cool, sage ich mal. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, in welche Bereiche man damit gehen kann. Sonst früher. Also
man könnte damit vielleicht Häuser bauen.
Ja. Ja. Aber also ich fand auch Innenarchitektur cool, mit so Einrichtungen und sowas.
Okay.
Aber früher hatte ich mal Praktikum Kfz-Mechatroniker mit so Autos. Finde ich auch schon cool, weil so. Ich kenne mich zwar mit Autos nicht so gut aus, aber so. Es gibt schon viele, die geil ausschauen, sag ich mal. Und sich damit dann auch wirklich auszukennen und auseinanderzusetzen, ist bestimmt cool. Und aber ob ich das jetzt auch gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht zum Handball gekommen, ist eine gute Frage. Aber ich denke, es hat mir damals schon echt viel Spaß gemacht.
Ich finde es eine geile Antwort, ehrlicherweise, weil man spürt ja so ein bisschen, dass diese Handwerksberufe ja einfach ja nicht mehr so angesagt sind, irgendwie, was ich sehr schade finde. Ich wollte damals immer unbedingt, ich hatte damals einen Gedanken daran verschwendet, auch mal Schreiner zu werden oder so, weil ich irgendwie cool fand, was zu erschaffen mit Holz oder sowas. Das Einzige, was ich bei Mechatroniker, sagt ja schon das Wort, das mittlerweile ja nicht mehr Mechaniker heißt, sondern halt Mechatroniker. Ich glaube, dass du einfach, dass das nicht mehr der Spaßjob ist, der es früher mal war, wo du wirklich basteln konntest, weil heute musst du ein halber Programmierer sein, um hier den Tesla und sonst irgendwas E-Auto da überhaupt noch irgendwie verstehen zu können. Und das Krasse ist ja, dass du ja beispielsweise da schon einen ganz anderen Eindruck von diesem Job bekommst, als wir das damals hatten. Und dann fühle ich mich immer alt. Danke dafür. Finde ich aber gut. Aber klar, der Hauptfokus liegt auf Berufshandballer.
Ja, es wäre natürlich ein Riesentraum, sag ich mal, davon dann auch nach der Karriere leben zu können. Aber es ist nichts garantiert, deswegen muss man immer einen Plan B haben. Und deswegen denke ich, dass ich da dann anfangen werde zu studieren, weil Ausbildung wird relativ schwierig sein, parallel zum Handball. Ja, und ich denke, so kann ich mir vielleicht ein zweites Standbein gut aufbauen, falls es nicht klappen sollte mit dem Handball.
Da gehen wir nicht von aus. Wir wollen dich gleich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Aber vorher hole ich mir noch einen Kaffee.
Löwen privat.
David, in dieser Kategorie stellen wir unseren Gast ja traditionell immer etwas näher vor. Du wohnst nicht schon immer in der schönen Metropolregion Rhein-Neckar, sondern kommst gebürtig aus Bayern, richtig?
Ja, also ich bin in Memmingen geboren. Ich denke, das sagt auch vielen was. Ich glaube, es ist auch relativ an der Grenze zu Baden-Württemberg. Bin in Ottobeuren aufgewachsen, so 10 Kilometer davon entfernt. Und bin da groß geworden, hab dort auch Handball gespielt, bin dann mal zum TSV Niederraunau gewechselt, ist bei Günzburg, sagt glaube ich auch ein paar was.
Wegen dem Legoland, selbstverständlich.
Ja, hab dann da weitergespielt und dann ging's weiter hier zu den Löwen. Also hab, glaube ich, 16 Jahre von meinem Leben in Ottobeuren in meiner Heimat verbracht und jetzt, seitdem ich 16 bin, bin ich, glaube ich, hier.
Also auch Bayern München-Fan oder? Fußball gar nicht.
Nee, tatsächlich kein Bayern-Fan. Fußball jetzt, ich verfolge schon, bin jetzt kein großer Fan von irgendwas, aber irgendwie Bayern-Fan war ich noch nie richtig, weil.
Gut so. Junge.
Also, ich denke mir halt oft so, die holen sich immer die besten Spieler und dann gewinnen sie und irgendwann wird es halt auch ein bisschen langweilig, da soll auch mal Abwechslung reinkommen und deswegen.
Ja, solche Vereine gibt es ja im Handball auch.
Ja, natürlich und man hofft halt einfach mal, dass da ein bisschen Abwechslung gibt, dass da, sag ich mal, Dortmund dann mal die Meisterschaft gewinnt oder halt andere Vereine, aber ich finde, wenn jetzt, sag ich mal, seit 7, 8 Jahren gefühlt Bayern immer Meister ist, dann wieso sollte ich mir dann die Bundesliga angucken, wenn ich eh schon im Vorhinein weiß, was passiert?
Ich würde es dieses Jahr unfassbar Bayer Leverkusen gönnen. Unfassbar, das fände ich so geil, weil eins ist ja klar, Xabi Alonso wird ja nicht ewig Trainer von Bayer Leverkusen bleiben, so, das ist glaube ich klar. Also weil die ja damals wirklich so knapp daran gescheitert sind, überhaupt mal deutscher Meister zu werden, den würde ich es irgendwie brutal gönnen dieses Jahr. Fände ich irgendwie cool. Befürchte aber, darauf wird es nicht hinauslaufen. Vielleicht wird es ja Stuttgart. Ah, okay, jetzt sagen wir mit den utopischen Dingen hören wir wieder auf. Mit 9 Jahren hast du angefangen, Handball zu spielen. Wahrscheinlich wegen der Vorbelastung deines Vaters.
Ja, es war, also damals war mein Papa auch noch Trainer in Otto Beuren, nachdem er aufgehört hat mit Handball. Und dann war man halt natürlich immer in der Halle, hat halt damals immer in der Halbzeit, konnte man immer aufs Feld gehen, ein bisschen werfen und dann kam halt damals ein guter Freund von meinem Papa, der war, glaube ich, C-Jugend oder so Trainer und hat halt gesagt, ja, ob ich nicht mal ins Training kommen will und dann habe ich es halt mal ein bisschen ernster, sage ich mal, gemacht, nicht nur aus Spaß in der Halbzeit und habe dann da meinen Spaß auch gefunden und habe es dann mehrmals in der Woche gemacht und ja, ich würde sagen, so bin ich über den Großteil über meinen Vater dazu gekommen, aber auch über seinen guten Freund damals. Mhm.
Fans und Interessierte, die dir auf Instagram folgen können, die stellen fest, dass du neben der Deutschlandfahne auch eine Ungarnflagge in deinem Profil hast. Wo kommt das her?
Ja, von meinem Papa. Ich glaube, erst vor 25 Jahren ist er hier nach Deutschland gezogen, aber hat sonst früher in Ungarn gelebt. Da lebt auch noch meine Oma. Und hat da auch Handball gespielt und ich denke, deswegen identifiziere ich mich auch so ein bisschen auch als Ungarer.
Sprichst du auch Ungarisch?
Ja, also ich würde sagen, verstehen tue ich so 90%.
Oh, okay.
Und sprechen, also die Basics kann ich auf jeden Fall, weil ich bin auch immer über den Winter bei meiner Oma in Ungarn. Aber dann sage ich mal, es gibt schon eine schwierige Sprache, wenn man das jetzt nicht, sage ich mal, täglich oder mehrmals im Monat spricht, verlernt man da schon was, aber ich denke, ich kann, also ich komme klar damit in Ungarn und kann mich da auf jeden Fall verständigen.
Also klar, du bist noch brutal jung und gerade erst am Anfang deiner Profikarriere, aber ist das ein Punkt, wegen dem du dir auch vorstellen könntest, auch mal irgendwann in Ungarn zu spielen? Oder im Ausland zu spielen?
Also mein Traum wäre es natürlich, hier in Deutschland zu bleiben, allein schon auch wegen dem Umfeld jetzt, was man sich, sage ich mal, jetzt schon aufgebaut hat, aber ich sag mal so, ich wäre jetzt nicht ganz so verloren in Ungarn, weil ich mich ein bisschen verständigen könnte oder auch weil meine Oma dort ist, wie sag ich mal, in Spanien oder sonst was, weil da, sag ich mal, ist man komplett auf Null, kann die Sprache nicht und versteht sich wahrscheinlich mit vielen Leuten und nicht am Anfang. Aber trotzdem ist es mein Ziel oder mein Traum natürlich hier zu bleiben, aber man kann ja nie Sachen ausschließen.
Es ist ja auch, manchmal reizt einen das ja dann auch irgendwann. Also unser Vorzeigelinksaußen Uwe Gensheimer hat das ja auch dann so ein bisschen gehabt, dass er einfach mal das nochmal machen wollte. Das, ich glaube, ich hat auch damals jeder verstanden. Französisch ist jetzt eine Sprache, die jetzt dann noch ein bisschen verbreiteter ist als Ungarisch, glaube ich. Aber ist mit Sicherheit auch eine coole Zeit, wenn man dann mal ein Veszprém spielt oder so. Da geht es auch gut ab in der Halle. Finde ich super spannend. Das heißt, wechselst du auf der Sprache, auf dem Feld dann auch gerne mal die Sprache, wenn du einen Schiri, der dich so ganz entgegenkommt?
Also gegen Schiri eher nicht, würde ich sagen. Also da halte ich mich raus. Aber ich denke mal, wenn man sich dann selbst ärgert über einen Wurf oder so, sage ich mal, entweder man pusht sich auf Ungarisch manchmal oder man sagt jetzt halt, was halt einem im Kopf ist, wo man sich drüber aufregt, aber also ist auf jeden Fall keine Beleidigung gegen irgendwen anders, sag ich
du
mal.
Du diskutierst nicht mit dem Schiri.
Genau, sondern mit mir selbst.
Ja, okay. Ja. Naja, wenn die das immer falsch verstehen. Ne? Genau, du bist dann zum TSV Niederraunau gewechselt, hast dort in der B-Jugend einfach mal 108 Tore in 15 Spielen gemacht. Das sind über 7 Tore im Schnitt pro Spiel. Daraufhin bist du in das All-Star-Team der Südsichtung des DHB gewählt worden. Hast du dann damals, war das so der Punkt, wo du gedacht hast, oh, vielleicht geht da sogar noch mehr, vielleicht werde ich sogar Profi?
Es war irgendwie ganz lustig. Also ich habe mich damals bei der DHB-Sichtung direkt mit Felix Göttler gut verstanden, der jetzt auch hier ein paar Mal im Training war. Und der hat damals halt schon bei Löwen gespielt. Und da denkt man sich so, ich habe mir halt so gedacht, boah, das ist schon richtig krass, so bei Rhein-Neckar-Löwen zu spielen. Und dann lief es auch wirklich gut bei der Sichtung. Und dann hat so Felix auch zu mir gemeint, so ja, irgendwie sie suchen auch einen Linksaußen oder so. Und dann habe ich halt so zu ihm halt so gesagt, ey, sag doch mal, so ich hätte Bock, hierher zu kommen.
Geil.
Und dann hat Felix meine Nummer weitergegeben und dann hat mir Tobi dann daraufhin auch geschrieben und dann habe ich es hier mir angeguckt und da ist man natürlich richtig in seiner Welt, wenn man weiß, dass man so hier die Chance bekommen könnte und habe das Angebot dann natürlich direkt in Anspruch genommen.
Hast du denn noch Kontakt zu den Mitspielern aus der Zeit vom TSV Niederraunau?
Ja, also mit ein, zwei habe ich schon noch Kontakt, die vor allem damals auch von meiner Heimat, also von Otto Beuren, sind damals noch zwei, drei Jungs mitgewechselt nach Niederraunau. Aber sonst, ich habe mich mit jedem gut verstanden und teilweise schreibe ich auch noch mit ihnen, aber sag ich mal, sehen ist immer so eine Sache, ist schwierig, aber der Kontakt ist auf jeden Fall noch ein bisschen da und ich denke, die verstehen sich auch immer noch mit mir, wenn man sich mal über den Weg läuft und da gab es nie irgendwie böse Themen oder sonst was.
Gibt es da noch andere Spieler vom TSV Niederraunau, die es auch irgendwo in die höheren Ligen geschafft haben?
Ja, ich glaube damals Jonathan Scholz, der ist schon älter, ich glaube, der war dann bei Eulen als Linksaußen und mit seinem Bruder habe ich damals zusammengespielt. Die meisten Spieler gehen jetzt halt zum Günzburg, weil die waren ja damals auch Jugendbundesliga und glaube jetzt wieder Bayernliga-Herren, aber waren auch lang Drittliga-Herren. Und ich denke, die machen da ihren Schritt und ich denke, das ist auch keine schlechte Möglichkeit da, sich weiterzuentwickeln.
Haben die Tore aus Legostein?
Nee, ich glaube nicht.
Oh, ich will da unbedingt mal. Warst du da mal im Legoland?
Ja, ich weiß.
Echt? Schon. Oh, das fehlt mir noch auf meiner Liste.
Ich würde es sogar wieder machen, weil irgendwie ist es ja schon ein bisschen Kindheit, sag ich mal.
Ich stehe voll auf Lego.
Das war volle auch Kanne. Richtig damals, da habe ich immer mit meinem Papa Sachen gebaut. Auch damals diese Lego-Technik-Sachen, wo die Sachen noch fahren konnten und alles, war schon auch wirklich eine richtige Aufgabe, hat immer richtig viel Spaß gemacht.
Ich habe mir tatsächlich jetzt nochmal ein Lego-Technik-Set besorgt. Jetzt mit wie alt bin ich? 29? Nein. Ich habe mir tatsächlich nochmal den Land Rover, den es da gibt. Ist ja Wahnsinn, kannst du dir ja kaum noch leisten. Musst du ja mittlerweile. Ja. Haus für verkaufen, damit du dir so ein Lego-Technik-Set irgendwie kaufen kannst. Weil ich wollte mal ins Legoland, aber das Problem ist, die machen im Winter zu. Mhm. Komplett. Und das war irgendwie doof. Also dann passt du das irgendwie nicht so ganz in den Plan rein. Aber es ist immer wieder witzig, dass so Orte wie Günzburg nur wegen diesem einen Punkt irgendwie bekannt werden können. Oder gibt es sonst noch was man in Günzburg kennen sollte?
Nee, halt vielleicht noch die Handballmannschaft jetzt. Ja. In der Umgebung, aber jetzt groß als Sehenswürdigkeit oder sonst was gibt es da, glaube ich, nicht.
Okay. Wie groß ist denn dann so die Umstellung vom TSV Niederraunau zu den Junglöwen?
Ja, also ich denke, die größte Umstellung war für mich das Umziehen, sage ich mal, von daheim. Sonst handballerisch kamen halt noch, glaube ich, 3-4 Trainingseinheiten dazu. Ich habe da in Niederraunau 3-mal die Woche trainiert, was hier jetzt halt damals schon täglich war, sogar täglich 2-3 Mal. Aber ich denke, trotzdem war für mich die größte Schwierigkeit, sage ich mal, von daheim wegzukommen. Aber habe es, denke ich, ganz gut überstanden und wurde auch gut aufgenommen. Und dann wird es einem relativ einfach gemacht, sage ich mal.
Du warst gerade mal 16, als du gewechselt bist. Wie ist das dann? Wie gewöhnt man sich dann ein?
Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals zu meiner Mama gesagt, so ja, eigentlich muss ich doch gar nicht ausziehen, weil ich habe halt wirklich schon richtig viel mit meiner Mama gemacht. Die hat, ich habe, glaube ich, meinen Realschulabschluss, ich habe noch mit der zusammen gelernt und alles. Also ich war da noch wirklich nicht selbstständig, aber als man da dann so in seinem Film, sage ich mal, war, auch mit diesem Rhein-Neckar-Löwen und du siehst sie eigentlich nur im Fernsehen und so, da willst du das einfach und dann denkst du einfach nicht nach, ey, was mache ich jetzt in der Schule und was weiß ich, und dann freust du dich einfach nur. Und ich denke mal, das hat mir den Weg ein bisschen einfacher gemacht, sag ich mal, von daheim zu gehen. Aber es kamen dann natürlich auch viele andere Aufgaben, wo ich dann natürlich auch unterstützt wurde, zum Beispiel mit Nachhilfe, die dir gestellt wird oder sonst was. Ja, also ich denke, deswegen war es noch ganz okay für mich.
Aber du hast dann sofort auch hier Anschluss gefunden, muss ja dann auch sein, weil wie verbringt man dann seine Zeit am Anfang hier?
Ja, also im Internat natürlich nicht direkt versteht man sich mit jedem oder redet direkt auf einen los, aber verstanden habe ich mich, würde ich sagen, mit jedem, aber ich bin, sage ich mal, dann nicht zu Leuten hingegangen, habe gesagt, ey, wollen wir mal da und da hingehen? Ich hatte ja damals zum Glück Felix, mit dem ich mich ja bei der Sichtung schon gut verstanden habe, der hier aus Heidelberg kommt. Mit dem habe ich mich dann echt oft getroffen. Aber sonst, ich glaube, nach ein, zwei Wochen im Internat lebt man sich da so gut ein, da wird es eine richtige Gemeinschaft und haben dann auch, glaube ich, schon direkt nach einer Woche alle zusammen was unternommen. Und ich denke, das macht es echt wirklich einfach für einen, dort einzuziehen.
Das heißt, Rhein-Neckar-Löwen waren aber immer schon irgendwie auch ein Thema. Du warst immer schon auch so Löwen-Fan, hattest die so ein bisschen im Blick?
Ja, also es ist natürlich ein Top-Team gewesen immer oder ist immer noch ein Top-Team. Und ich denke mal, solche Spiele waren dann für einen im Fernsehen immer interessanter. Vor allem, wenn man dann, sage ich mal, so Spiele wie Kiel gegen Löwen oder sonst was gesehen hat, wo da 20.000 Leute gefühlt in der Arena sind. Da denkt man sich halt, man will da auch mal sein, man will da auch mal gegen Kiel spielen vor so vielen Zuschauern, und ich denke mal, das hat mich da auch wirklich inspiriert.
Stark, also ja, also vor allem, wenn ich da mal so zurückrechne, dass deine Hauptzeit, wo du die Löwen verfolgt hast, waren dann ja auch die Zeiten, in denen wir Deutscher Meister geworden sind und Co. Dann hast du ja 2022, das war ja so ein bisschen dein persönlicher Durchbruch bei den Löwen. Kannst du dich noch an den 12. Februar 2022 erinnern?
Ja, ich glaube, Spiel gegen Erlangen.
Heimspiel gegen Erlangen. Ja. Ich erzähle dir mal kurz, wie ich das damals erlebt habe. Es war ziemlich witzig. Das war so eine Phase, das war, glaube ich, das war so eine Phase, da kamen Spieler aus der Kabine und wir saßen da unten und dachten, wer ist das jetzt schon wieder? Weil das einfach, das zeigt ja, was für eine krasse Jugendarbeit wir haben, dass wir dann auf allen Positionen irgendwie reagieren konnten und irgendwie so. Und dann hatten sie auf deinem Trikot deinen Namen nicht gedruckt für dieses Spiel.
Ja.
Und das hat mich total gestört. Und ich,
ja, ich weiß es auch noch.
Weißt du das noch?
Ja, dann bist du, glaube ich, hoch zum Fanshop oder so gegangen.
Ja, habe ich sein Trikot genommen und bin hoch in den Fanshop gegangen, weil mich das gestört hat, dass sein Name da nicht drauf stand. Und bin oben im Fanshop und habe zu der Melanie oben dann gesagt, haben wir nicht noch irgendeinen Namen, den wir jetzt zerschneiden können? Und dann haben wir, ich glaube, aus Gensheimer, aus anderen Spielern, haben wir dann seinen Namen quasi zusammengebastelt und haben dann auch noch seinen Strich oben auf dem E, habe ich noch nachgegoogelt, ob das die richtige Richtung ist, und dann bin ich wieder runter. Ich sag, der Junge muss jetzt hier seinen Namen auf dem Trikot stehen haben. Und du warst damals auch mit 5 Treffern unheimlich wichtig. Also wir hätten das Ding ohne dich wahrscheinlich gar nicht gewonnen.
Ja, also es war ja, glaube ich, ein Unentschieden am Ende.
Ach so, okay, ja.
Also, ja, natürlich ist jedes Tor wichtig, aber ich denke mal, so von so einer Aushilfe oder so einem jungen Spieler erwartet man dann, sage ich mal, nicht viel oder, sage ich mal, oder erhofft man sich nicht viel, dass er da viel dazu beiträgt, sondern wahrscheinlich denkt man, ey, hoffentlich macht er nicht zu viele Fehler oder sonst was. Also kann ich mir so vorstellen, weil es ist natürlich richtig schwer, sage ich mal, da dann, ich habe ja auch direkt angefangen, weil Uwe ja noch verletzt war, glaube ich.
Da waren alle verletzt. Das
und
war
Leon an der Schulter. Und
da waren alle verletzt, ja.
Und ich habe erstens sogar ein bisschen gehofft, ja, dass Uwe dabei ist und ich, sage ich mal, nur so ein bisschen, sage ich mal, reinkomme.
60 Minuten
weil
Spiel.
Ich wollte halt auch keine Fehler machen, und dann direkt nach dem ersten Fehlwurf habe ich mir schon so gedacht, boah, scheiße, wirklich, hoffentlich werfe ich gar nicht mehr im Spiel. Aber das war ja dann wirklich noch, ist ja dann wirklich noch gut gelaufen und bin da auch wirklich glücklich drüber, da, sage ich mal, auch helfen zu können, sage ich mal, da noch einen Punkt mitzunehmen. Ja, jetzt so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, ist es echt richtig schwer, sage ich mal, in so einer spannenden Phase immer ein Tor zu werfen, weil da ist der Druck nochmal ein bisschen höher. Aber ich glaube, ich muss auch sagen, das war da damals für mich kein Thema, weil es wird auch relativ gut ausgeblendet, weil ich glaube teilweise selbst gar nicht wusste, was da so richtig abgeht gerade. Deswegen.
Legendärer Abend, muss man wirklich sagen. Also ja, so eine kleine Traumstory einfach, ne? Genau so würde so ein Disney-Film ablaufen. So, ne? Dann kommt der 17-Jährige, macht dann da 5 Buden und wirklich auch wichtige Tore zwischendurch. Damals hast du dich sofort von 0 auf 100 in die Herzen der Fans gespielt. Weil das merkt man bei unseren Fans, ja, finde ich immer ganz extrem, dass sie bei unseren jungen Spielern nochmal eine ganz andere Bindung dazu haben, finde ich. Also das wirst du ja damals auch direkt gemerkt haben, weil dann kommen ja dann sofort die Ersten, die dir wahrscheinlich bei Insta folgen, die dir die Autogramme von dir haben wollen. Ging das dann damals so ein bisschen nach oben schon?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da ja auch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, auch damals auf Instagram verschiedene Posts, und natürlich folgen die da mehr Leute rein oder schreiben dir. Aber ich finde vor allem diese Thematik mit den jungen Spielern, dass die Löwenfans, sage ich mal, da auch einfach extrem stolz sind, sage ich mal, dass hier die Löwen auch die Junglöwen mit einbeziehen und, sage ich mal, da keine Scheu davor haben, dass die das Team runterziehen. Und ich denke, deswegen ist da die Freude immer richtig groß, dass da junge Spieler die Chance bekommen, sich zu zeigen.
Also würdest du, was die Fans und Co. angeht, jedem jungen Spieler empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, zu den Rhein-Neckar-Löwen zu wechseln? Weil, was ja hier auch geil ist, die Halle ist voll, wenn die Jugend spielt.
Ja, auf jeden Fall. Also als junger Spieler bei den Löwen, wenn du da richtig ankommst und gute Spiele machst, dann hat es auf jeden Fall ein richtig cooler Faktor, auch bei den Fans. Also da bist du so supported und alles, und ich denke, da hat man schon richtig viel Spaß. Vor allem, wenn man dann auch noch so aus der eigenen Jugend, gibt es ja auch viele hier, die es hochgeschafft haben. Ich denke, da, wenn man so alles durchläuft und wirklich aus der Jugend hochkommt, ist es schon wirklich richtig cool.
Dann folgten mal eben Meisterschaft in der dritten Liga und Deutscher Meister mit der A-Jugend. Das war ein ganz geiles Jahr für dich, oder?
Ja, also vor allem, dass wir mal in der A-Jugend gewonnen haben. Ich glaube, immer nur Zweiter gewesen. War auch nochmal ein richtiger Erfolg für uns. Und dann die Drittliga noch hinterher. Ich glaube, weiß gar nicht, wann die zuletzt mal Meister wurden. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Jahr für mich. Ich denke, für alle Junglöwen, wie auch Rhein-Neckar-Löwen, obwohl ich glaube, bei den Profis waren wir damals nicht ganz so gut. Aber ich denke, im Insgesamten war das ehrlich ein richtig erfolgreiches Jahr und ja, ich würde sagen, sogar das beste Jahr bis jetzt in meiner Karriere.
Du bist dieses Jahr gemeinsam mit Magnus Gruppe der jüngste Spieler im Team. Gibt es Situationen, in denen du das spürst? Lassen die Alten dich da spüren?
Ja, also bei dieser Wahl mit was macht jeder, hat man die Arschkarte, sage ich mal, als Spieler. Man muss da überall mit anpacken, wobei man es auch irgendwie auch gerne macht. Ich habe da jetzt den Bällewart bekommen, muss halt überall die Bälle mit hinschleppen und den Harzen. Ist natürlich schon ein ekliger Job, aber ich denke mal, beschweren brauche ich mich da jetzt nicht, weil allein schon hier dabei zu sein und, sage ich mal, sowas machen zu dürfen, was jetzt auch zwar nicht so viel Spaß macht, aber ist ja trotzdem eine Ehre, sage ich mal.
Musstest du dann auch eingeweiht werden am letzten Abend des Trainingslagers?
Ja.
Was war deine Aufgabe?
Wir mussten ja so Fragen beantworten und ich hatte, glaube 8 Fragen waren es. Ich hatte, glaube 3 von 8 richtig, und dann musste man immer, wenn man was falsch hatte, so eklige Sachen essen, und es war schon echt hardcore.
Was gibt's denn da so zu essen?
Also es gab immer so fischige Sachen mit so was Fruchtigen, so Rollmops mussten wir essen. Dann noch so eine halbe Zwiebel, also so. Und irgendwann, ich bin halt auch am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir so, also ich habe, glaube ich, 4-mal Zähne geputzt und habe immer noch, ich wusste immer noch, was ich gestern gegessen habe. Deswegen war es schon echt richtig ekelhaft.
Eieiei. Vor wenigen Tagen bist du für die neu formierte U20-Nationalmannschaft berufen worden. Das gibt jetzt einen Lehrgang in Hennef und 2 Spiele in Portugal. Dass es eine Ehre ist, für dein Heimatland aufzulaufen, das steht ja eh außer Frage, aber mit Blick auf den ja ziemlich straffen Spielplan, hättest du dir auch mal ein freies Spielwochenende gewünscht, um vielleicht auch nochmal wieder nach Hause zu fahren?
Ja, also ich denke mal, wäre ich jetzt nicht beim Lehrgang, hätten wir, glaube ich, hier auch noch weiter trainiert, halt mit einer kleineren Gruppe, aber ich denke, groß frei hätte ich nicht gehabt,
okay.
Vielleicht 1-2 Tage, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Löwen sie jetzt geplant haben, weil ja Länderspielpause ist, aber nicht jeder bei der Nationalmannschaft ist. Also bin ich eigentlich glücklich drüber, beim Lehrgang zu sein. Ich hatte jetzt auch länger keinen DRB-Lehrgang mehr, auch weil sich teilweise Sachen überschneiden, jetzt auch mit der Vorbereitung zum Beispiel letzten Jahres. Deswegen freue ich mich darauf und ich denke mal, die Chance nach Hause zu gehen, hätte ich so oder so nicht. Deswegen nehme ich das gerne als Bonus mit und freue mich darüber.
Der Weg in die A-Nationalmannschaft ist jetzt dann zuletzt David Späth gelungen. Philipp Auhanso war auch schon mal nominiert, kommt auch aus der Löwenschmiede. Wie sehr hilft einem so jemand wie Uwe Gensheimer, dass man vielleicht diese Ziele auch erreichen kann? Sprichst du viel mit ihm?
Ja, natürlich. Also der hilft einem richtig sehr, also richtig brutal, weil er hat natürlich, glaube ich, alles durchlaufen von Jugendnationalmannschaft bis A-Nationalmannschaft. Also egal, was für Fragen aufkommen, egal ob dumm oder nicht, kannst du ihn alles fragen. Und er hat eigentlich für alles eine Antwort. Und genauso wie nicht nur handballerisch, auch privat über Sachen wie, keine Ahnung, mit Autoleasing, keine Ahnung, man kann halt einfach über alles reden. Und ich denke mal, das macht ihn richtig aus, auch als Person, dass er da auch mit jungen Spielern, sage ich mal, die Bindung sucht.
Ein großer Magier verrät seine Tricks ja eigentlich niemals, aber tut Uwe Gensheimer das trotzdem? Zeigt er dir, wie er seine ganzen verrückten Dinger machen, wo sich Normalsterbliche die Handgelenke brechen würden?
Ja, also ich glaube, gezeigt hat das mir bestimmt schon mal, aber ob man dann die Fähigkeiten selbst auch hat, das nachzumachen, ist dann immer fraglich. Also ich glaube, meinem Handgelenk wird es jetzt auch nicht so gut tun, wenn ich, sage ich mal, so Sachen zauber wie Uwe. Aber versuchen tue ich es natürlich, weil es natürlich schon richtig geiler Wurf, aber so gut hinkriegen wie er tue ich es noch nicht.
Ja, das ist Wahnsinn, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Du bist viel mit Leon Zacharias unterwegs. Ist das dann so gar kein Konkurrenzkampf zwischen euch? Weil eigentlich spielt ihr auf derselben Position, logischerweise. Leon ja auch dieses Jahr komplett bei uns.
Ja, also natürlich, man will halt spielen, aber man wünscht jetzt dem anderen nicht irgendwie was Schlechtes, sage ich mal, dass er seine Leistung nicht bringt. Deswegen würde ich sagen, wir geben einfach beide unser Bestes, wollen beide so viel Spielzeit wie möglich bekommen, aber sind dann auch so, dass wir, sage ich mal, dem anderen das gönnen. Wenn er jetzt mal 60 Minuten spielt und dann nicht sagt, ey, so eine Scheiße, jetzt hast du wieder gespielt, obwohl ich spielen wollte. Aber natürlich versucht man alles zu geben, dass man selbst spielt. Aber ich sag mal, jetzt richtiger Konkurrenzkampf ist es nicht, weil wir jetzt nicht gegeneinander sind, sondern uns eher, sag ich mal, pushen, dass wir beide das Beste bringen können.
Wie sehr pusht ihr euch, um das Beste zu bringen, wenn es ums Thema Fußball bei Team Jung geht?
Boah, sehr. Das ist schon immer. Schon immer, vor allem, also vorm Spiel spielen wir immer Fußballtennis. Da haben wir jetzt auch in Schweden das erste Mal gewonnen.
Oh, Glückwunsch!
Danke. Ja, das ist halt immer, macht immer richtig viel Spaß am Anfang auch, weil es ist nicht so, dass es einfach so ein Fußball vorm Handball ist, sondern so, es gibt halt jeder sein Bestes, jeder will halt gewinnen. Und dann ist es schon ein richtiger Kampf da und vor allem, weil Team Jung schon ein bisschen unterlegen ist, aber jetzt auch die letzten Spiele wirklich nicht schlecht war, freut man sich da natürlich immer noch mehr an, um, sag ich mal, auch die wenigen Siege nach Hause zu holen.
Die wenigen Siege, die feiert man dann aber richtig.
Die feiert man
Ey, ihr
richtig,
müsstet mal irgendwann so eine richtige Meisterschaft ausspielen. Das wird wahrscheinlich hier am Ende des Jahres wäre das ein richtiger. Also ich würde mir sogar eine Karte dafür kaufen. Würde mir angucken, wie ihr Fußball spielt.
Ja, ist auch wirklich, also ist wirklich auch nicht schlecht.
Das Fußballspiel,
ja.
da habe ich aber auch schon anderes gehört.
Nee, also musst du mal vorbeikommen im Training.
Ja, muss ich ja. Es ist ja hier nicht in Vergessenheit geraten, leider, aber offensichtlich ist ja das Duell mit Yannick Kohlbacher noch irgendwie aktuell. Ja, muss ich erstmal wieder fit für werden, aber dann spiele ich den so schwindelig, dass der erstmal 4 Wochen keinen Handball spielen kann. Ja, der ist doch kein guter Fußballer.
Also vor dem Tor macht das schon nicht schlecht.
Ja, weil er jemanden hat, der ihm den Ball, der ihn anschießt.
Also, er macht schon
Im
viele
1 gegen
Tore.
1 da draußen auf dem Spielfeld, da sieht er kein Land.
Ja, würde ich euch zweimal gern sehen.
Ja, ist ja, das ist im letzten Podcast mit Andy Wolf, weil der ist da auch irgendwie involviert. Der will unbedingt Schiedsrichter sein. Ich versuche einfach noch so lange verletzt zu sein, bis Andy wieder in Polen ist und dann keiner mehr darüber nachdenkt. Bin gespannt. Aber Fußball ist echt immer noch ein Riesenthema. Ich finde es auch lustig. Ich finde, es zeigt ja auch, dass in der Mannschaft auch viel Spaß untereinander unterwegs ist.
Ja.
Und das macht es natürlich auch aus. Vorfreude auf Sonntag, Heimspiel? Ja. Oh, Dienstag auch, Doppelpack-Heimspiel.
Ja, auf jeden Fall Vorfreude. Ich glaube, daheim haben wir noch kein Spiel verloren.
Nee.
Und ich denke, das wollen wir auch weiter ausbauen. Und dann sehe ich da wirklich gute Chancen, auch wenn relativ viele Zuschauer kommen, wie du gemeint hast. Und am Dienstag denke ich auch richtig geil gegen Nord. Jetzt ja. Auch, ich denke, der SNP-Dom wird wahrscheinlich auch ausverkauft sein. Und ich denke, wird auf jeden Fall werden zwei schwierige Spiele, aber auf jeden Fall beide machbar. Auch wenn es in so einer kurzen Zeit ist, denke ich, kriegen wir das mit unseren Kräften hin und hoffen da auf zwei Siege.
Hoffen wir. Ihr könnt euch noch Karten holen für, ich glaube 7.000 haben wir schon weg für Sonntag, für Gummersbach. Für Dienstag könnt ihr euch auch noch Karten holen. Sind noch ein paar da, ist noch nicht ausverkauft, aber da arbeiten wir natürlich drauf hin. Es ist einfach das erste Jahr wieder europäisch. Das ist so geil, freue ich mich so sehr drauf. Und dieses Spiel gegen Skopje war so Wahnsinn, fand ich. Klar natürlich auch, weil die mazedonischen Fans, oder muss man jetzt nordmazedonische Fans, glaube ich, sagen, genau, die waren natürlich auch ziemlich cool drauf, obwohl sie ja wussten, dass wir wahrscheinlich keine Chance mehr haben werden. Also, wenn Nord auch Fans mitbringt, dann wird das auch am Dienstag wieder ziemlich geil. Holt euch noch Tickets dafür, das lohnt sich, könnt ihr mir glauben. Ich mache ja auch immer so ein bisschen Werbung für unsere Einlaufshow. Ihr müsst euch unsere Einlaufshow angucken. Also seht ihr die eigentlich von hinter dem, guckst du da mal um die Ecke?
Also in der SAP-Arena gucke ich um die Ecke, aber ich weiß jetzt nicht genau, was im SMP-Dom.
Nee, geht hauptsächlich um die SAP-Arena. Ja. Da bin ich ja nach jeder Einlaufshow froh, dass die Arena noch steht.
Ja.
Wir haben so viel Pyrotechnik. Grüße an dieser Stelle an unseren Heimspielorganisator Fabian Haug. Ich weiß nicht genau, wann aus dem so ein Pyromane geworden ist, aber es ist total geil. Also wenn ich dann da hinten dran an dem Tisch stehe, danach bin ich zwar durchgeschwitzt, als hätte ich eine Stunde Sauna gemacht, aber es ist total überragend. Also solltet ihr auch definitiv nicht verpassen. Dankeschön. Legst du dich jetzt wieder hin, oder?
Also ich werde auf jeden Fall kein FIFA zocken, um das mal klarzustellen. Also ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal was essen und dann gucke ich, was der Tag so mit sich bringt.
Was gibt's? Aber Döner?
Boah, ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal ins Internat und schaue, was es zu essen gibt und sonst mal gucken.
Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns am Sonntag. Und ihr dürft natürlich, sollt natürlich weiterhin diesen Podcast abonnieren, bei allen möglichen Portalen, wo ihr das könnt. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Ich kann auch sagen, der nächste Gast wird richtig geil. Wir haben mal wieder einen externen Gast, also wieder jemand, der, ich glaube, auch nie für die Löwen, nee, also er hat nie für die Löwen gespielt, das können wir sicher sagen, auch mit den Löwen gar nicht so viel zu tun hat, aber sehr viel Spannendes zu erzählen hat, auch aus vielen Jahren Ausland. Freue ich mich sehr drauf. Kommt zu uns nach Kronau nächste Woche irgendwann und das wird dann die nächste Folge sein. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.